Ja, mal ein bisschen anders. Mal stehe ich ein paar Mitarbeiter links. Heute mal hier. Und mir wurde gesagt, ich kann über irgendwas predigen. Es gibt momentan keine Serien, die man reinpassen muss und so weiter. Und dann habe ich es ein bisschen in mir arbeiten lassen. Eines Morgens bin ich aufgewacht und dachte, jetzt habe ich ein Thema. Und zwar ist es ein Satz, der mir begegnet ist, als ich vor kurzem auf Schweigeexerzitien war. Vineyard bietet sowas an. Kennt vielleicht nicht jeder von euch, aber ist eine super Erfahrung. Es gibt viele hier, die da sehr aktiv sind, schon seit Jahren. Ich selber auch habe vor über 20 Jahren angefangen, mich mit solchen Sachen zu beschäftigen und es auch zu erfahren. Und in der Zeit ist immer wieder spannend, wenn man mal so eine Woche hat oder so, wo man viel schweigt, viel Dinge nicht tut, die sonst so den Tag füllen und was dann so nach einer Weile passiert und was da in einem so alles für Gedanken und Sachen hochkommen und was einen von außen so anspricht. Und ein Satz, der bei mir reingehaut hat in dieser Zeit, war ein Vers aus dem Johannesevangelium. Und zwar ist es Kapitel 6. Und Vers 63 insbesondere. Da heißt es, etwas verkürzt, der Geist ist, der lebendig macht. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sagt Jesus, die sind Geist und sind Leben. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Leben. Meine Worte sind Leben. Leben. Jetzt habe ich es immer weiter verkürzt, um es aufs Wesentliche runter zu brechen. Als ich ungefähr 18 war, war eigentlich viel in meinem Leben nicht schlecht. Mir ging es schulisch gut, ich hatte Freunde, ich hatte Hobbys und so weiter. Und die normalen Ungereimtheiten, die es halt als Teenager so gibt, das schon. Und trotzdem habe ich gemerkt, irgendwas passt noch nicht und das, was nicht gepasst hat, hatte, glaube ich, viel mit Leben zu tun. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das kann doch nicht alles von diesem Leben gewesen sein. Da muss doch mehr Leben in diesem Leben sein. Aber wo finde ich das oder was soll das überhaupt sein? Also ich hatte eigentlich nur so eine vage Intuition, dass irgendwas Wichtiges vielleicht noch fehlt. Und ich war damals so ein bisschen auf der Suche und irgendwann an einem Abend ging ich mal, obwohl ich damals kein Kirchgänger war, in der Münchner Innenstadt in eine Jesuitenkirche, saß da eine Weile und hatte dann das Gefühl, lies doch mal in der Bibel. Ich hatte nie persönlich davor in der Bibel gelesen. Ich hatte in der Schule, im Religionsunterricht ab und zu in der Bibel gelesen, da musste ich es. Und die schlagen jetzt auf und es ist ziemlich weit hinten, auf Seite 638. Aber so, dass ich wollte, dass ich von mir aus Bibel gelesen hätte, das gab es nicht bis dahin. Also, ich saß in der Kirche und habe gedacht, lies doch mal Bibel. Okay. Aber vielleicht ist das irgendwie eine Hilfe auf dieser Suche nach Leben. Dann bin ich wieder heim. Damals habe ich in Landshut noch gewohnt und bin dann bei nächster Gelegenheit, habe ich erst daheim gefragt, haben wir eine Bibel? Nee, haben wir nicht. Bin ich in den Buchladen, ich hätte gerne eine Bibel. Ja, welche hätten es denn gern? Ich sagte, ja, wieso, gibt es da verschiedene? Ja, da gibt es die Lutherbibel und die Einheitsübersetzung. Und was empfehlen Sie denn? Ja, dann habe ich diese Bibel gekauft, hier. Luther 1984. Und dachte, es ist so middle of the road, da kann man nicht viel falsch machen. Und dachte, ja gut, also jetzt habe ich mal in die Bibel. Also bin ich schon mal einen Schritt näher. Dann habe ich angefangen, irgendwo zu lesen. Dachte, normal fängt man ja von vorne an, wenn man ein Buch liest. Und dann habe ich da ein bisschen gelesen am Anfang und dachte, ja, so ein bisschen zäh. Ich hatte dann irgendwie schon das Gefühl, ich glaube, hinten wird es spannender. Und dann habe ich also nach hinten umgeschaltet, Neues Testament und dann habe ich da irgendwo gelesen im Neuen Testament. Und zwar ganz allein, mich hat niemand angeleitet, mich hat niemand motiviert oder aufgefordert oder sonst irgendwas. Das war alles von mir raus. Und dann kann ich mich erinnern, damals mit 18 oder was ich war, noch zur Schulzeit, habe ich dann oft nach der Schule oder auch vor der Schule schon, bin ich auf dem Bett gelegen oder manchmal auch am Boden, mache ich auch ganz gern, und habe zum Teil wirklich stundenlang Bibel gelesen. Und ich hatte keine Ahnung, was da drin steht. Also ich habe es nicht kapiert. Bibel ist eh nicht einfach für Anfänger und Luther ist auch nicht einfach, ist zwar schön übersetzt aber und sehr kraftvoll oft, aber jetzt für jemand, der zum ersten Mal Bibel liest, dachte, und die Gerechtigkeit und Dinge, boah. Ich habe nicht viel verstanden. Aber was ich verstanden habe, war hinter den Worten, die ich hier gelesen habe, hier in diesem Buch, ist eine Realität. Das ist nicht einfach nur ein Buch wie irgendein Roman, den man lesen könnte, sondern da ist von was die Rede, was die Realität in dieser Welt beschreibt. Also ich hatte dieses Gefühl, diese Intuition oder Einsicht, das ist wie eine Karte, wie eine Roadmap, wo ich jetzt eine Tür aufmache und dann kommt, da kommt ein ganzes Universum noch dahinter, von dem ich bisher wenig Ahnung hatte. Und dann habe ich eben stundenlang Bibel gelesen und ich war wie high oder so, wie man sagen will. Also ich war wirklich woanders und habe das einfach nur auf mich wirken lassen. Ich dachte, Mensch, das ist ja Wahnsinn, was hier passiert. Und das kam alles nur von diesem Bibellesen. Wie gesagt, ich hatte bis dahin mit niemand gesprochen. So das Klassische, wie wird einer Christ? Ja, da hat mich jemand eingeladen oder belabert oder hat mir was geschenkt und hat mir was erzählt. Das war alles bei mir nicht. Und ich glaube, Gott wusste genau warum, weil ich bin ein Typ, der, wenn man mich drängen will, dann bock ich eher. Also ich will nicht gern vergewaltigt werden. Ich mag nicht, wenn jemand mit Gewalt auf mich zukommt und sagt, du musst aber und hier. Sagt, nein, ich muss gar nichts. Aber so hat Gott mich gekriegt, von innen raus sozusagen. Und dann hat es eine Weile gedauert, ich weiß nicht mehr, etliche Wochen oder sogar ein paar Monate, mir gedacht, Mensch, ich muss jetzt mal mit irgendjemandem drüber reden, ich weiß nicht, wie ich mit dem umgehen soll, also irgendwie muss ich jetzt austauschen. Ich habe es dann mit den Leuten um mich herum versucht, dann habe ich gemerkt, die verstehen überhaupt nichts. Und dann irgendwann bin ich bei der evangelischen Kirche um die Ecke, Schwarze Brett, und da hieß es, glaube ich, Donnerstagabend Schülerbibelkreis. Dachte, das ist ja mal ein Versuch wert. Und dann bin ich da hingegangen. Donnerstagabend habe geklopft und gesagt, grüß euch, ich bin der Frank, seid ihr der Schüler Bibelkreis? Und da haben sie noch jahrelang davon geredet, weil sowas ist ihnen nie passiert. Also dass jemand anklopft und sagt, so hier bin ich und jetzt möchte ich hier mitmachen. Normalerweise war es immer, die laden mühsam ein und die meisten sagen nein oder später, aber dass da einer so reinstolpert und sagt, ja, ich möchte jetzt hier dabei sein, ohne Einladung, das war ein bisschen was Neues. Und dann habe ich eben im Laufe der Zeit viel gelernt und auch, was ich da gelesen habe. Und habe das angefangen auch ein bisschen zu verarbeiten und zu verstehen. Das war mein erster Kontakt mit der Bibel und deswegen ist mir bis heute, sind mir seine Worte, also so wie sie in der Bibel überliefert sind, aber seine Worte auch an sich wahnsinnig wichtig. Und ich merke immer noch, das ist für mich über die ganzen Jahre eine der besten, kraftvollsten Arten, wie ich Gott begegnen kann, über sein Wort. Ich bin dann nach der Schule ein Jahr bei der Bundeswehr gewesen, damals war das noch so. Später wurde es dann so leicht zu verweigern, dass man gar nichts mehr machen musste. Aber zu meiner Zeit, dann war das noch aufwendig, habe noch hin und her überlegt, auch ist das überhaupt als Christ möglich, nötig. Dann, am Ende habe ich gesagt, nach viel hin und her, ja, ich gehe zur Bundeswehr. Und dann war ich Alarmfahrer bei der Bundeswehr. Also ich habe nochmal einen Führerschein machen müssen für LKW und auch für kleinere und habe dann oft zwischen unserer Kaserne und so verschiedene Stellungen, ich war bei der Luftwaffe musste da Personen oder Sachen hin und her fahren. Dann war ich viel im Auto unterwegs und ich war, wie gesagt, noch relativ jung Christ und mir war die Bibel wichtig. Und dann habe ich Folgendes gemacht, ich habe Verse aus dem Neuen Testament genommen, die mich besonders stark angesprochen haben. Habe die das noch mit Schreibmaschine geschrieben, sowas gab es damals noch, habe zwei Seiten Schreibmaschine geschrieben, die Verse rausgeschrieben und habe es klein kopiert. Dann konnte ich beim Autofahren das so ans Lenkrad halten und bei jeder Gelegenheit, die sich geboten hat, wenn man langsamer gefahren ist oder wenn man mal stehen musste, Dann habe ich mir einen Vers genommen, ein Vers, irgendeine, sind viele Verse hier drauf, ich habe es nicht gezählt, waren ein paar Dutzend, weiß ich, zum Beispiel der Vers, wir haben Freiheit in Christus Jesus. So, das habe ich schnell gelesen und dann habe ich das immer wieder gebetet. Wir haben Freiheit in Christus Jesus. Wir haben Freiheit, Freiheit. Also wirklich gelutscht, jetzt nicht, wir haben Freiheit, wie man so ein Buch liest, sondern ich habe diesen kurzen Satz dann immer, immer wieder wiederholt. Ich habe den gelutscht, ich habe den verinnerlicht. Und ich habe dann gemerkt, wenn ich das tue, also wenn ich mich wirklich reingebe in so einen Satz, dann macht es was mit mir. Plötzlich, scheinbar, fange ich an, von dieser Freiheit was zu spüren und mich nach dieser Freiheit zu sehnen und für diese Freiheit zu beten. Also es war oft ein Sprungbrett für mich, gerade in Richtung Gebet auch, was mir wahnsinnig geholfen hat. Und das ist eine Sache, die ich dann die ganze Bundeswehrzeit praktiziert habe, das war ein Jahr ungefähr, wo ich, wie gesagt, immer wieder mit diesem kleinen Trick sozusagen, mit diesem doppelseitigen Ding, was eben klein war, das konnte man überall reinstecken, war eine tolle Möglichkeit, mit Gott in Kontakt zu kommen im Alltag von diesen Bibelfersen her. Da habe ich natürlich schon mir ein bisschen Gedanken gemacht, welche ich da nehme. Das waren schon jetzt nicht beliebige, sondern solche, wo ich gedacht habe, auch die haben jetzt speziell eine Botschaft, die mich persönlich auch sehr anspricht. Ich habe im Laufe meines Christseins dann immer wieder meine Art, Bibel zu lesen, verändert. Ich hatte eine ganze Weile, ich glaube Michael auch übrigens, Te Deum gelesen. Te Deum kommt aus dem katholischen Raum. Das kann man als so ein Heft kaufen, dann für einen ganzen Monat. Oder man kann es heutzutage im Internet aufrufen, gibt es für jeden Tag dann. Und das ist relativ viel Text sogar. Da gibt es dann Gebete und Bibeltexte und Kommentare und was weiß ich. Das ist für mich viel zu viel. Das ist eine ganze Litanei. Da könnte man dreimal am Tag da ziemlich viel Zeit damit verbringen. So viel mache ich oft nicht. Das ist mir auch dann wirklich zu viel Material. Da weiß ich am Schluss gar nicht mehr, was ich am Anfang gelesen habe. Aber ich nehme mir da manchmal was raus, einen Text oder einen Vers, einen Gedanken, der mich beim ersten Scannen, sage ich mal, berührt und anspricht und bei dem bleibe ich dann. Ich habe übrigens dann gelernt, dass wenn man so Schweigeexerzitien macht oder ähnliches, dann merkt man, ja, das ist ja uralt, was du da machst. Also hier meine Bundeswehraktion und diese Verse wirklich lutschen. Das heißt Lectio Divina. Ach so. Das kommt aus der klösterlichen Tradition und das ist, keine Ahnung, wie viel 100 Jahre alt, kommt wahrscheinlich fast vom Anfang des Christseins, des Christentums, also von den ersten Jahrhunderten schon, dass viele Menschen auf diese Weise Gott begegnet sind, indem sie wirklich das Wort, das ihnen so wertvoll war, gelutscht haben und in sich aufgenommen haben. Und wie gesagt, Lectio Divina, wem das was sagt, ist eine Art, also das heißt, was ich da für mich entdeckt habe, ganz unabhängig von irgendjemand, das ist überhaupt nichts Spezielles gewesen, sondern das haben die Christen über Jahrhunderte in der ganzen Welt immer wieder praktiziert. Und da gibt es halt verschiedene Formen jetzt im Detail, aber das ist eine ganz, ganz tolle Art. Gerade wer auch vielleicht sagt, ich tue mir ein bisschen schwer, ins Gebet zu kommen. Also so ein Kaltstart und dann jetzt eine Gebetszeit, finde ich manchmal gar nicht einfach. Also jetzt sage ich, ich reserviere mir jetzt, weiß ich nicht, eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde zum Beten zum Beispiel. Sondern ja, und was bete ich jetzt? Ich habe eine Zeit lang zum Beispiel mich mit meinem Vater Unser orientiert und habe mich dadurch gebetet, das war auch hilfreich. Und manchmal ist es einfach auch super, wenn man irgendwie ein Bibelwort hat oder einen Abschnitt und das mal sich anschaut und das auf sich wirken lässt und vielleicht bleibt man irgendwo kleben. Sei es nur ein Vers, sei es ein halber Vers, sei es nur ein Wort, Leben zum Beispiel. Und dann merkt man, oh, jetzt, das ist was für mich jetzt gerade lebendig ist und wichtig ist. Und auf dem kann ich jetzt vielleicht meine Gebetszeit aufbauen. Dann ist doch das schon mal ein Thema, wo ich starten kann. Und das ist meine große Empfehlung, gerade an alle, die vielleicht Leben aus diesem Wort holen wollen und manchmal nicht so recht wissen, wie sie es anfangen sollen. Dann sagt, nehmt euch mal irgendwas. Die Losungen sind auch sehr beliebt, kennen sicher die meisten von euch. Gibt es auch im Internet. Heute muss man sich nichts mehr kaufen. du googelst die Losungen, zack, da hast du jeden Tag deine Losung da. Kannst du auf dem Laptop oder auf deinem iPad anschauen oder auf deinem Handy. Und dann hast du schon mal einen Startpunkt für eine tolle Gebetszeit. Also das war auf jeden Fall so, es waren Stationen in meinem Leben, wo ich immer wieder merke, Gottes Wort und seine Worte sind Leben für mich. Und die haben mich reingeführt in dieses Land, das sich mir da geöffnet hat als 18-Jähriger nach und nach, wo ich entdecken durfte, wow, hinter diesen Worten, hinter dem, was da steht, ist eine Realität. Und in diese Realität darf ich eintauchen, mehr und mehr in meinem Leben. Und darf Gott immer mehr als den sehen, der in jeder Situation da ist, der mich umgibt. Der ist links und rechts und über mir und vor mir und hinter mir. Der umgibt mich, er ist da. Und ich versuche auch im Alltag gerade immer Augen und Ohren für das zu haben. Denn was, wo könntest du da wieder stecken jetzt, Gott? Möchtest du mir jetzt was sagen? Möchtest du durch mich was sagen? Und immer in diesem Kontakt zu bleiben, insofern ist diese erste Intuition, die ich hatte, eben dieses fast Mystische, könnte man sagen, also diese Allgegenwart Gottes irgendwie zu spüren, das hat mich die ganzen Jahre über begleitet mich bis heute. Und sein Wort ist für mich oft wie die Tür, die ich aufmachen kann, um da bewusster reinzugehen und tiefer reinzugehen. Kleiner Schnitt, ich bin ja Naturwissenschaftler, Physiker. Und ich bin jemand, der, sage ich mal so, eine gewisse Wahrheitsliebe hat. Und ich möchte auch wahrhaftig sein und ich möchte am Sonntag nicht ein anderes sein als am Montag. Also ich möchte zum Beispiel, wenn ich am Montag in der Vorlesung gehört habe, was weiß ich, das Universum ist 13,7 Milliarden Jahre alt, ungefähr, dann möchte ich nicht am Sonntag was anderes sagen oder denken müssen. Und dann hatte ich natürlich Schwierigkeiten, wie man sich vorstellen kann, gerade mit den ersten Kapiteln der Bibel. Und da ist da von Tagen die Rede und Ding. Und dann fragt man sich, mein, was soll denn das und wie passt denn jetzt das zusammen? Ich habe es dann eine Weile ein bisschen umschifft, bis ich irgendwann auf einem Bibelwochenende war, das ein katholischer Theologieprofessor aus Augsburg gemacht hat, in einem Kloster interessanterweise. Und er hat uns dann erklärt, was ich wirklich hilfreich fand, in welcher Zeit und in welchem historischen Kontext sind diese Texte, sagen wir mal Genesis 1 bis 11 zum Beispiel, entstanden. Welche anderen Texte aus dieser Zeit und Gegend gibt es? Und wie verhalten sich die zueinander? Inwiefern gibt es da Ähnlichkeiten, aber auch gravierende Unterschiede? Und das hat mir persönlich wahnsinnig geholfen, gerade diesen Text, die ersten Kapitel der Bibel, auf eine neue Art zu lesen, dass ich gemerkt habe, jetzt verstehe ich langsam, was diese Worte wirklich sagen wollen. Und dass da Tage und so weiter, das ist für mich eher vordergründig. In Wirklichkeit stecken da viel tiefere und allgemeinere Aussagen dahinter, die dann plötzlich mir viel mehr bedeuten und nicht weniger. Ich hatte früher Angst, wenn ich da ein bisschen die Tür einen Spalt aufmache, dann flutscht mir vielleicht der ganze Glaube raus oder so. Und was ich dann erfahren habe, war genau umgekehrt. Und ich sage jetzt mal einfach einen provokanten Satz, ich hoffe, dass ich damit niemand zu nahe trete. Über manche der Geschichten in den ersten Kapiteln der Bibel könnte man sagen, diese Geschichte ist nie passiert. Diese Geschichte passiert jeden Tag. Und wenn man zum Beispiel den Sündenfall so liest, dann kann man sagen, das ist nicht eine Geschichte in einem Garten mit einem Baum und einer Schlange und einem Apfel, so wo man einen Film machen könnte, hier ist die Schlange und da ist der Baum, Moment, ja. Also das wie ein Ablauf, wie man sich in einem Spielfilm das vorstellt. So, wenn man das mal so anfängt zu sehen, da geht es um grundlegende Fragen des Menschseins, wie sich ein Mensch ausrichtet. Und da geht es darum, an wen man sich hält und wem man Vertrauen schenkt oder nicht. Und also wenn man in diese Richtung anfängt zu denken, dann ist es mir zumindest so gegangen, ich gedacht habe, jetzt ist die Geschichte, vorher habe ich mir gedacht, ich muss die Geschichte irgendwie verteidigen. um Recht zu behalten. Damit keiner sagen kann, ich nehme die Bibel nicht ernst oder. Sondern jetzt habe ich festgestellt, wenn ich ein bisschen freier bin und wenn ich sehe, die Geschichte meint was viel Fundamentaleres. Die erzählt letztlich von der Geschichte der ganzen Menschheit, aber auch von meiner persönlichen Geschichte. Und auch ich bin der, der ringt in seinem Leben mit diesen Fragen, mit der Schlange, die mich versucht. Hat Gott wirklich gesagt? Vertraue ich auf das, was ich über Gott erfahre oder schotte ich mich ab? Dann ist das meine Versuchung, dann ist das mein Sündenfall. Vielleicht auch der Menschheit. Aber ich kann es sogar auf mich beziehen und dann wird es für mich viel realer, wenn ich versuche zu verstehen, was hat es mit mir ganz konkret zu tun, mit meinem Leben. Und das war für mich ein weiterer wichtiger Schritt in meinem Umgang mit der Bibel und den Worten, die Gott zu uns spricht, dass ich immer mehr versucht habe einzuordnen und das auch als hilfreich empfunden habe, was meint der einzelne Text. Ein anderes Beispiel wäre, wenn es in einem Psalm heißt, die Bäume klatschen in die Hände. Was ist damit gemeint? Oder wenn es heißt, gegen Ende der Bibel, letzter, vorletzter Kapitel der Bibel, im neuen Jerusalem gibt es goldene Straßen. Ist es wichtig, dass es da Straßen gibt und ich kann da mit dem Löffel was runterkratzen, kann das chemisch analysieren und sagen, ja, Gold. Ist das wirklich die Kernaussage? Oder geht es nicht vielmehr darum, dieses gewaltige, schöne, neue, ganz andere auszumalen, indem man da Edelsteine zitiert und Gold und das wertvollste, schönste, reichste, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und das alles verwendet, um dieses neue Jerusalem zu beschreiben. Weil das einfach die beste Art ist, wie wir als Menschen verstehen können, was da Unglaubliches auf uns zurollt. Und wenn man das macht, glaube ich, dann wird vieles in der Bibel interessanterweise nicht weniger relevant oder lebendig, sondern relevanter und lebendiger. Auf jeden Fall geht es mir so. Und gerade wenn es um die Geschichte des Universums geht, dann denke ich oft an Psalm 139. Interessanterweise. Kennt ihr wahrscheinlich? Das ist ein sehr, sehr toller Psalm, wo beschrieben wird, dass Gott unser Schöpfer ist und dass er uns durch und durch kennt und unseren Lebensweg durch und durch kennt. Ich lese ein paar Zeilen vor. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Ich überspringe jetzt ein bisschen was. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unter der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Jetzt wissen wir alle, wie Leben entsteht. Da gibt es eine Zeugung und dann gibt es eine Befruchtung von der Eizelle und dann teilt sich die Zelle und dann wächst da im Bauch der Mutter ein Leben heran. Das ist die medizinische Beschreibung und die ist sicherlich zutreffend. Wird keiner wahrscheinlich jetzt sagen, stimmt nicht. Da wird geformt. Und das wussten die damals aber auch, die waren auch nicht blöd. Warum sagen die das so? Warum sagen die das wie ein Töpfer? Weil da auch wieder Bilder gebraucht werden. Und das Bild vom Töpfer ist auch das, für die Schöpfung des ganzen Universums oft gebraucht wird. Das heißt, es gibt zu, zur Entstehung des Lebens im Bauch einer Mutter eine naturwissenschaftliche, medizinische Sichtweise. Und das, die ist völlig legitim und völlig real. Und mit der leben wir. Und wenn wir untersucht werden, dann unser Körper besteht aus Zellen und die bestehen aus Atomen und Molekülen. Und das nutzen wir dabei aus. Das ist eine nüchterne naturwissenschaftliche Realität und daran gibt es nichts auszusetzen. Gleichzeitig kann man vor diesem Wunder leben stehen. Jeder, der vielleicht selber Kinder hat oder Kinder aus seiner Gegend kennt, kleine Kinder mal miterlebt hat, denkt, das ist doch ein Wunder, dass sowas da rauskommt am Ende. Ich denke manchmal auch, ich bin jetzt kein Arzt, aber manchmal, wenn man krank ist, man schneidet sich und dann heilt es einfach wieder über eine gewisse Zeit. Ein Wahnsinn, was der Körper macht. Der repariert sich ständig. Das meiste kann er abfedern. Der wird ständig attackiert, da geht ständig was schief, aber der kommt immer wieder ins Gleichgewicht. Fast immer wieder. Also Leben in seinen vielen Facetten ist wirklich großartig, ist ein Wunder. Und man kann das gleiche Leben, das man als Naturwissenschaftler oder Mediziner beschreiben kann, auch von einer anderen Warte anschauen und das als ein Riesenwunder begreifen und als ein Geschenk und das auf Gott beziehen und Gott dafür danken, dass ich gemacht bin, wie ich gemacht bin, dass ich überhaupt leben darf, dass es überhaupt Leben gibt. Das ist genauso, das ist eine andere Perspektive aufs Gleiche, aber es ist genauso wichtig und wertvoll und die beiden sind in keinem Widerspruch. Und wenn ich als Physiker aufs Universum schaue, dann kann ich Naturgesetze entdecken und ich kann sehen, dass da sich Dinge entwickelt haben über lange Zeiträume. Das ist alles korrekt, so wie sich im Mutterleib ein Kind entwickelt hat. Und trotzdem kann ich mir dieses Universum anschauen und sagen, es ist der Wahnsinn, dass es das Universum gibt und dass es so ist, wie es ist und dass es unter anderem uns und mich hervorgebracht hat. Und ich danke Gott dafür. Und ich konnte mir schon als junger Teenager, 11, 12, 13-Jähriger, konnte ich mir schon nicht vorstellen, dass diese Welt einfach so passiert ist. Ich fand es total unplausibel. Finde ich bis heute. Ich finde es viel plausibler, wenn ich mir das alles so anschaue in seiner wunderbaren Art. Ich finde es viel plausibler anzunehmen, dass da was dahinter steckt. Und als Christ würde ich sagen, dass da Gott dahinter steckt. Und Gott ist der, so habe ich angefangen, so höre ich auch wieder auf, der uns die Tür aufmachen will und uns zeigen will, wie Leben geht. Und in gewisser Weise kann man sagen, in dem ganzen Christsein geht es um diese Frage, wie schaut Leben aus? Wie geht wahres, wirkliches, erfülltes, ewiges Leben. Und dieses ewige Leben ist ja eins, so sehe ich es zumindest, das nicht beginnt, wenn ich sterbe. Also das ist das Leben und dann ist Schluss und dann kommt das ewige Leben. Sondern ich glaube, gerade als Christ, wir tauchen jetzt schon in dieses ewige Leben ein. Das heißt, es ist ein Leben, das schon beginnt, das sich schon zeigt, und das aber dann mit dem Tod nicht endet, sondern auf Ewigkeit angelegt ist. Und seine Worte sind Leben. Seine Worte führen uns rein in dieses Leben. Seine Worte zeigen uns, wie Leben geht. Seine Worte machen uns immer klar, wie wichtig und wertvoll Leben ist. Unser Leben, das Leben der anderen. Wie wir deswegen mit uns und anderen umgehen können. Dass er uns zu Leben berufen hat, dass sein Geist, das ist der dritte Ding, das reinkommt, also meine Worte sind Geist und sind Leben. Über sein Geist ist oft die Art und Weise, wie er uns lebendig macht. Deswegen ist es immer wieder gut, uns erfüllen zu lassen von seinem Geist im Hinblick auf das Leben. Auch bei Johannes heißt diese Ströme lebendigen Wassers, die hoffentlich von uns ausgehen, das sind nicht unsere Ströme. Das sind seine Ströme, die er aber hervorbringen kann. Und das ist das Gebet für mich und für euch und für alle Menschen, dass wir entdecken immer mehr, wie viel Gewicht in diesen wenigen Worten liegt. Dass seine Worte sind Geist und Leben. Und dass unser Leben davon geprägt wird, dass wir seine Worte in uns aufnehmen, die lutschen und kauen und mit denen arbeiten und die an uns machen lassen. Und dann merken, wie sein Geist uns erfüllt und wir in uns und durch uns Leben hervorbringt. Damit schließe ich und wer mag, darf gerne aufstehen dazu, insbesondere wenn ihr dadurch ausdrücken wollt, dass euch das Thema auch im Herzen liegt. Und ich bete dann einfach noch mit uns allen ein kurzes Abschlussgebet, wo ich Gott nochmal bitte, uns mit seinem Geist zu erfüllen, uns sein Wort lebendig zu machen und uns in dieses Leben reinzunehmen. Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für das Wort, das es schon seit Jahrtausenden gibt, das wir auch im Alten Testament insbesondere kennen. Aber ich danke dir auch für dein Wort, das du in deinem Sohn Jesus Christus gesprochen hast. Das war das definitive Wort. Das ist das Wort, das gilt in alle Ewigkeit, das auch heute, hier und jetzt gilt. Das ist das Wort, das in uns Fuß fassen will. Das ist das Wort, das uns prägen und verändern will. Das ist das Wort, das uns zu einer Quelle werden will von Strömen lebendigen Wassers, zu einer Quelle des Lebens, sodass unser Leben wirklich leben wird und das Leben in Fülle, das du für uns hast und dass wir zu Menschen werden, die dieses Leben an andere großzügig weitergeben. Komm, Heiliger Geist, mach dein Wort lebendig, lass Ströme lebendigen Wassers von uns fließen, führ uns rein in dieses Leben, das du hast, in dieses ewige Leben, Leben in einer neuen Qualität, in einer anderen Farbe, in einer anderen Tiefe, in einer anderen Fülle. Nehmen wir uns einen kurzen Moment Zeit, wo einfach jeder still nochmal Gott die Dinge ausdrücken kann, die euch gerade durch den Kopf schießen. Und dann schließe ich ab. Heiliger Geist, wir stehen mit offenen Händen vor dir und beten, dass du diese leeren Hände füllst, immer wieder neu. Und dass du uns immer wieder neu zu dir hinziehst und immer wieder neu Freude daran gibst, zu entdecken, welches Leben du hast für uns. Amen.